So verschieden waren wir nicht, Ost und West, über das Aufwachsen in zwei Systemen von Lydia Heller und Christine Watti.
Sollen wir erstmal das Navi einstellen, damit wir überhaupt dahin finden? So, also.
Sonderziele.
Sonderziele. Ganz normales Ziel, neues Ziel.
Die Reise führt nach Buchen in Baden-Württemberg und nach Gardebusch in Mecklenburg-Vorpommern.
Fahren Sie in den Kreisverkehr und nehmen Sie die zweite Ausfahrt.
Es ist eine Reise in die Vergangenheit. Seit fast 3 Jahren geplant, immer wieder verschoben.
Sag mal, weißt du das eigentlich noch genau, wie das war, als wir das erste Mal festgestellt haben, dass wir uns beide total ähnlich an unsere Kindheit erinnern? Also an ähnliche Gefühle, dass die Orte uns ähnlich vorkamen?
Lydia Heller, geboren 1973 in Schwerin, aufgewachsen in Gardebusch. Damals eine Kleinstadt im Nordwesten der DDR, keine 20 Kilometer von der innerdeutschen Grenze entfernt.
Ja, das weiß ich noch, aber ich weiß vor allem, dass wir beide so ganz auf eine seltsame Art erschrocken waren über diese Feststellung.
Christine Watti, geboren 1976 in Buchen und dort aufgewachsen. Eine Kleinstadt im Odenwald, aufgeräumte westdeutsche Provinz.
Total, ne? Aber das ist auch irgendwie klar, weil ich bin schließlich hinter diesem sogenannten eisernen Vorhang groß geworden und du in der Freiheit.
Ja, so würde man offiziell beschreiben, wo wir herkommen. Und damit verbunden ist natürlich auch der Reflex, man kann doch nicht ernsthaft DDR-Jugend mit einer BRD-Jugend vergleichen.
Da verherrlicht man im schlimmsten Fall eine Diktatur. Das ist so eine Sorge, die man dann hat.
Ja, und mir ging das eine Weile so und eigentlich bis jetzt noch so, dass ich immer, wenn ich dachte, das war bei uns genauso, wenn diese Gedanken aufkamen, dass mir sofort der weitere Gedanke kam, das steht mir nicht zu, also hier irgendwelche Vergleiche zu ziehen.
Also Aufbruch. Zu den Orten der Kindheit und frühen Jugend. Ehemalige Freunde und Weggefährten besuchen, sich gegenseitig vom Aufwachsen erzählen, davon, was den Alltag bestimmt hat. Damals, in den 80ern, in Buchen und in Gardebusch. Welche Musik und welche Klamotten wichtig waren, ob Politik interessiert hat, welche Träume man hatte und welche Grenzen. ...1980er Jahre. Kalter Krieg. NATO und Warschauer Pakt. Atomraketen. Pershing 2 und SS-20. DDR und Bundesrepublik. Erich Honecker und Helmut Kohl. 30.000 DDR-Grenzsoldaten bewachen 1.400 Kilometer innerdeutsche Grenze.
Mein Opa und meine Oma, die haben in Schlagsdorf gewohnt. Und das war ja im Grenzgebiet. Und da wir ja die nächsten Angehörigen waren, hatten wir so einen Passierschein. Und dann durften wir da reinfahren. Und du hast ja auf der anderen Seite die Bauern gesehen und die Häuser. Und dann war an einem Abschnitt, da waren so Hunde an so Drahtseilen festgemacht. Das hat einen nie wirklich, also mich persönlich, nicht gereizt, da mal rüberzufahren.
Ich habe ganz klar geografische Grenze gehabt. Dieses Badisch-Sibirien hier. Also Buche, harte Türen, muss ich echt sagen. Und alles drüber raus, da habe ich schon ein bisschen ausgefahren. Ne?
Wir können besser unsere Grenzen gehen, hast du schon mal drüber hinweg gesehen.
Dass ich nur eingesperrt war, konnte ich nicht sagen. Ich wusste zwar so wegen der Grenze und Sperrgebiet und hin und her.
Es war einfach so. Wir sind jedes Jahr an die Ostsee in den Urlaub gefahren. Es war für mich toll, ja. Ich glaube, da habe ich noch nicht so wirklich daran gedacht, dass ich vielleicht nie nach Spanien kommen werde.
Ich habe 160.000 Menschen gesehen. Die sagen so schön. Die sagen so schön.
Das war ein Teil des Soundtracks von meiner Jugend. Aber das hier, das ist doch ein Teil des Soundtracks von deiner, oder?
Ja, so der erzwungene Soundtrack von meiner Jugend, Kirchenlieder, denn wie bei vielen anderen Bewohnerinnen und Bewohnern des Odenwalds bestand ein großer Teil der Jugend aus Kirchensingkreisen, Jugendliturgiekreisen. Das war einfach so.
In so einer konservativen Stadt wie Waldürn, Wallfahrtsstadt, da geht man halt so mit den Strand, geht man in die Kirche, die Mama singt beim Kirchenchor, der Papa ist wahrscheinlich im Gemeinderat. Ist ja klar, dass die Kinder dann da reingehen und da drin aufwachsen.
Frank, Jahrgang 77, aufgewachsen in Buchens Nachbarort Waldürn.
Für mich war das immer mit Druck verbunden.
Maike, Franks Frau, aus Buchen.
Also ich hatte in der Grundschule den Stadtpfarrer als Religionslehrer und der hat uns nahegelegt, wir müssen kommen. Und dann, meine Mutter war sogar verwundert und dachte, warum willst du denn da hin? Und dann bin ich da quasi aus schlechtem Gewissen hin. Also es hatte eigentlich gar keine Basis.
Also bei uns war schon so, es hat geheißen am Wochenende gehe ich in die Kirche, Karfreitag, Weihnachten und genau aller Seelen, aller Heiligen, da ging es runter auf den Friedhof und da war es scheiße kalt und es war komplett egal. Du bist da runtergestapft und hast da Rose am Ohr gebrettert.
Ja, von Gedenktafeln und Fahnenmasten ist nichts mehr da. Da stand der Name der Schule drauf, Dr. Richard Sorge, und ein Porträt, irgendwie so als Plastik von ihm, war auch da.
Dörte, 1973 geboren, zur Schule gegangen in Gadebusch. Erst als Pionier mit rotem Halstuch, später im Blauhemd als FDJlerin.
Der Musiklehrer hier an der Schule, Herr Bullrich, der hatte damals auch extra so ein Lied komponiert. Das war natürlich das Schullied, das mussten wir auch regelmäßig singen bei Fahnenappells oder irgendwelchen Veranstaltungen.
Was hat dir das bedeutet? Pionier sein, FDJlerin sein?
Das war im Grunde so eine Geschichte, was man gar nicht so als Besonderheit wahrgenommen hat, weil ja alle irgendwie in der Pionierorganisation waren und auch in der FDJ-Organisation.
Für Frieden und Sozialismus, seid bereit!
Das war eben so, das haben alle so gemacht und das hat man so mitgemacht. Und eine nähere Bedeutung hat man dabei nicht empfunden. Irgendwie manchmal sogar eher lästig empfunden.
...1980er Jahre. Die Grünen ziehen in den Bundestag ein. Der Golf 2 läuft vom Band. Helmut Kohl wird als Bundeskanzler bestätigt. Bei den Volkskammerwahlen siegt die Einheitsliste der Nationalen Front mit 99,94%. Die DDR-Führung feiert den 1-Megabit-Speicherchip des VEB-Carl Zeiss Jena. Und sich selbst.
Guten Abend, meine Damen und Herren, zur aktuellen Kamera.
So, Lydia, und das habe ich jetzt für dich rausgesucht, oder zumindest für die Zeit, für die das stehen könnte, die Hauptnachrichten des DDR-Fernsehens vom 14. Mai 1989 über das Pfingsttreffen der FDJ.
Mit einer fast 4,5-stündigen Kampfdemonstration im Zentrum Berlins bekräftigte heute die Freie Deutsche Jugend die Bereitschaft der jungen Generation der DDR, den Sozialismus weiter zu stärken und den Frieden zu sichern.
Warst du dabei?
Da war ich dabei. Eine von 750.000 Leuten damals.
Können wir dich hier raushören?
bei Bau auf, Bau auf? Nee, natürlich nicht. Aber wenn du das jetzt so fragst, ich kann tatsächlich diese Lieder immer noch mitsingen. Wenn ich das jetzt höre, fällt mir auf. Wir wollten da schon hin, das kann ich nicht abstreiten. 3 Tage umsonst nach Berlin in dem Alter, aus der Provinz, das war was. Aber wir haben dann den Umzug absolviert. Wir haben die Transparente, die wir natürlich mit hatten, danach in den Müll geschmissen. Und dann haben wir Party gemacht. So war das auch.
Ja, und also die Reihenfolge, die du da gerade beschreibst, also es gibt ein großes Ereignis, zu dem man hin soll irgendwie und das man natürlich nutzt als Teenager, als Jugendlicher, um dann hinterher mit den anderen Party zu machen und unterwegs zu sein. Das erinnert mich, ich weiß nicht, ob ich das passt, aber es erinnert mich an natürliche Ereignisse meiner Jugend, wie zum Beispiel den Katholikentag als Beispiel.
Und das ist jetzt die Stelle, ne, an der wir dann immer wieder hängen geblieben sind, als wir diese Gespräche hatten.
Ja, also die uns auch immer die Frage hat stellen lassen, können wir diese Geschichte überhaupt so erzählen? Also können wir an der Stelle ganz konkret FDJ und Kirche einfach so nebeneinander stellen?
Können wir natürlich nicht, aber jedenfalls nicht so einfach. Aber darauf wollten wir auch gar nicht hinaus, sondern es ging ja dann immer um dieses einfach irgendwie mitlaufen irgendwo, weil es die Eltern so wollen oder weil es halt alle machen, weil man es nicht in Frage gestellt hat. Aber man steht hinter der Sache selbst eigentlich nicht.
Ja, und das sind natürlich die hohlen Rituale. Und mehr hat man als Teenager vielleicht auch an vielen Stellen gar nicht gesehen. Und die kannten wir in Buchen natürlich auch.
die Wallfahrt war, die hat begonnen und da sind wir hinter den Tischtennisraum, da ging es nicht darum, dass man hinter in die Kirche geht, dann ging es darum, seine Freunde zu treffen und Tischtennis zu spielen, zu kicken, Quatsch zu machen, ja, es war ein Ritual und man muss schon zugeben, dass ja, bis man mal, ja, so 13, 14, 15, die wenigsten, jetzt behaupte ich jetzt einfach mal wirklich so drüber nachgedacht, okay, wir gehen jetzt da rein zum dritten Mal an dem Tag und dienen da und weil wir jetzt unserem Gott so nah sein wollen oder weil wir die Eucharistie feiern wollen oder sonst irgend so was, ja.
Ich denke, das ist auch was du überall auf dem Land erlebst, in ganz Deutschland oder irgendwo in der ganzen Welt, dass diese kleinen lokalen Gesellschaften oder wie auch immer, die haben so ihre Regeln oder es ist einfach vorgezeichnet oder es ist einfach so klar, was man macht.
Christian, Franks großer Bruder, geboren 1973, aufgewachsen in Walldürn.
Wenn du da rein sozialisiert wirst, dann bist du 9, dann gehst du zur Kommunion, dann geht man in die Ministranten zum Beispiel. Die nicht mit waren, die waren schon anders, ja?
Also ich habe jetzt nicht gesagt, ich möchte FDJler werden, weil ich dazugehören möchte, sondern weil es eben so war. Aber es ist schon so ein Zugehörigkeitsgefühl, klar, war dann da, ja, weil alle das mitgemacht haben.
Gerade in ländlichen Lebenswelten sind Jugendliche vorherrschenden Szenen und sozialer Kontrolle verstärkt ausgesetzt und deshalb auf die Einbindung in Cliquen angewiesen. Soziale Beziehungen sind abhängig von der Anpassungsfähigkeit gegenüber Restriktionen der Erwachsenen oder der Gesellschaft im Allgemeinen. Ralf Lessmeister, Fallstudie zum Freizeitverhalten Jugendlicher im ländlichen Raum.
Aber wenn man in so einer Gegend dann so eine Gemeinschaft hatte, dann konnte man sich das da auch ganz gut einrichten, also bei uns jedenfalls. Und im Schutz von dieser Gemeinschaft, so war mein Eindruck, oder so würde ich das im Nachhinein bewerten, da waren dann wiederum erst so kleine Fluchten möglich und die hat man dann auch genutzt.
So Mini-Aufstände oder Mini-Rebellionen.
Mini-Rebellionchen, ja.
Meine Oma war sehr katholisch oder ist noch sehr katholisch und das war für mich ganz schlimm. Also die hat auch so Dinge wie, wenn man vor einer Mutter Gottes pfeift als Mädchen, dann weint die. So auch abergläubisch, ne? Und meine Schwester, die war sehr tough, die hat es gemacht und hat gemeint, da kommt nichts.
Aber wir haben es ja auch erst, wenn wir in der Schule waren, angezogen, das FDJ-Hemd oder das Halstuch dann schnell umgebunden, wenn man dann reinkam.
Kerstin, Jahrgang 1972, aus Gadebusch.
Und sobald der Unterricht zu Ende war, ganz schnell wieder aus, ne?
In der Bundesrepublik gehen die ersten privaten Fernsehkanäle auf Sendung. Boris Becker gewinnt das Tennisturnier von Wimbledon. Katharina Witt gewinnt die Weltmeisterschaften im Eiskunstlauf. Erich Honecker besucht Helmut Kohl. Neue Deutsche Welle und Modern Talking. Punk und New Wave.
Ich lese jeden Tag mein Horoskop in der Bild.
Lass dann
koche ich mir ein Ei, weil man ja fit sein will.
War die DDR eigentlich ein Thema für euch?
Kaum. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass die irgendwie wichtig gewesen wäre. In der Schule nicht und sonst auch eher nicht.
Das war schon sehr weit weg. Wir waren ja selber hinter einer Grenze, wie wir schon festgestellt haben, hinter einer imaginären.
Marc, Jahrgang 1973, in Buchen geboren und aufgewachsen.
Das kam dann, glaube ich, einfach mit dem Mauerfall, als man vor dem Fernseher saß mit den Eltern und dieses überwältigende Gefühl, was da passiert geschichtlich und was das auch bedeutet für die ganze für die ganze Welt.
Ich habe da so immer so mitgelitten, wenn da irgendwie wieder in den Nachrichten kam, dass man irgendwie durch einen Kanal kam und so und geflüchtet ist. Und ich habe das auch natürlich gefragt, wann kommt die weg, die Mauer, oder kommt die überhaupt weg?
Hat dich eigentlich der Westen interessiert so damals?
Ja, wenn einer mal eine Bravo hatte, ne, die ging durch alle Hände, alle haben die einmal gelesen, die wurden aufgehoben bis da wirklich nichts mehr zum Lesen war. Naja, klar hat einen das interessiert. Westfernsehen haben wir auch geguckt, ne? Die Werbung, was es da alles zu kaufen gab. Wir waren ja auch im Intershop, ohne dass wir Westgeld hatten, nur um zu gucken, ne?
Also wenn man das vergleichen möchte zur Situation im Odenwald, dann fällt mir an der Stelle tatsächlich die große Schwester einer Freundin ein, die in den USA gelebt hat und die uns eigentlich mit allen popkulturellen Dingen der 80er Jahre aus der Ferne versorgt hat, an die wir sonst in diesem Buchen eigentlich relativ schwer rangekommen wären.
Und ich habe, um an solche Sachen heranzukommen, Klamotten in dem Fall, damals zusammen mit Kerstin extra nähen gelernt.
Weil alles gleich aussah, ne? Wenn du an unsere Jugendweihe denkst. Ne? Bei den Jungs, ich glaube, die letzte Reihe sah absolut identisch aus. Sie hatten dieselbe Hose, dieselbe Jacke, dasselbe Hemd, weil es nicht so viel gab halt. Ne? Es gab nur diese eine Jacke für die ganze Stadt und alle liefen mit dieser Jacke rum dann. Ne?
In einem bisher nicht dagewesenen Maße griffen die Anfang der 1970er Jahre in der DDR Geborenen mit ihren Wertehorizonten über die DDR hinaus. Dieser Ausgriff wurde vor allem über den Konsum von Medien vermittelt, die ihnen ein bis dahin nicht gekanntes Ausmaß der Partizipation an der westlichen Kultur ermöglichten. Mit ihrer eher hedonistischen und unpolitischen Ausrichtung lebten sie in Konvergenz mit ihren Altersgenossen in der Bundesrepublik. Thomas Abe und Rainer Gries, die Generationen der DDR und Ostdeutschlands.
Meine erste Platte, da musste ich nach Mosbach trampen, um mir die erste Platte von AC/DC kaufen zu können. Und die gab es halt hier nicht. Wir hatten einen Elektro-Weigand, glaube ich, und der hatte ein paar Kassetten gehabt und ein paar leere Kassetten. Da habe ich viele leere Kassetten gekauft, ja, um eben dann die Platte aufzunehmen für meine Geschwister. Und ich spiele Gitarre und da wollte ich mal einen Satz Seide holen, da brauche ich einfach mal so Black drum. Das gab es halt nicht.
Also Film hat mir total gefehlt von französischen Regisseuren und so. Und da war ich echt im Hintertreffen.
Also die gefühlte Grenze war sowas wie, ich sage jetzt mal, ein 30-Kilometer-Radius rund um Buchen herum. Weil in die eine Richtung gab es Tauberbischofsheim, in die andere Richtung Mosbach. Das sind auch keine Weltstädte, aber das sind so 30.000 Einwohnerstädtchen gewesen. Und da gab es halt zumindest schon ein besseres Angebot an Einkaufsmöglichkeiten und auch vielleicht die eine oder andere Disco oder sowas.
Wochenende fährt er nach Berlin. In Berlin, da ist die Scene. Am Bahnhof muss er den Ausweis zeigen.
Im Rückblick jetzt wirkt das ja alles irgendwie lustig, ne? Diese ganzen absurden Zwänge und diese kleinen Fluchten und das Arrangieren mit dem Mangel, irgendwie auch romantisch fast. Aber das hat natürlich alles dazu beigetragen, dass so ein Gemeinschaftsgefühl überhaupt erst entstanden ist.
Ja, bevor man das zu romantisch sieht, das hatte natürlich auch eine Kehrseite, klar.
Denn dieses Dazugehören wollen, das war meistens einfach überhaupt nicht zu trennen, also bei uns jedenfalls nicht, von dazugehören müssen. Und dieses Dazugehören wiederum war dann eindeutig mit Privilegien verbunden.
Weil das auch so eine politisch motivierte Geschichte war, denke ich mal. Ich bin als ja doch ziemlich guter Schüler auch oft ausgezeichnet worden. Und ich bin auch im Zuge solcher Auszeichnungen mal in Prag gewesen. Ich habe eine Reise nach Ungarn geschenkt bekommen und wir waren in Moskau. Also ich bin ja auch schon rumgekommen, auch wahrscheinlich deutlich mehr als andere Kinder meines Jahrgangs. Und insofern hatte ich jetzt nie das Gefühl, irgendwie ich bin eingesperrt und kann nicht raus. Den Eindruck hatte ich nie.
Ich hatte das Glück, dass ich im Osten daraus rausfallen durfte, weil wir einfach einen Ausreiseantrag hatten und ich musste dann dieses Spielchen nicht mitmachen und ich habe diese Rolle genossen, dass ich da nicht mitmachen muss und nicht in diesem Einheitsbrei und sogar dahinstehen konnte und sagen, hey, ich mache hier nicht mit.
Manja, Jahrgang 1973, aufgewachsen in Großenhain, Sachsen. 1989 nach Buchen-Odenwald ausgereist.
Und im Westen hast du ja aber keine Möglichkeit gehabt zu sagen, ich mache nicht mit. Und dann warst du halt irgendwie auffällig. Also es war nicht gut. Im Osten war es gut, im Westen war es halt nicht gut. Das war mein Problem. Dort hast du keinen gefunden, der das gut findet, wenn du aus der Rolle fällst, mit was auch immer.
1980er Jahre. Demonstration gegen Atomraketen in der BRD. Hausbesetzer in West-Berlin. Randale in der Hamburger Hafenstraße. Umweltbewegung. Michail Gorbatschow. 90.000 Mitarbeiter im Ministerium für Stadtsicherheit. Mehr als 100.000 inoffizielle Spitzel. Tote an der innerdeutschen Grenze. Tausende Anträge auf Ausreise aus der DDR jährlich. Glasnost und Perestroika.
Also ich war eigentlich erst politisch unterwegs oder zumindest politisch engagiert Anfang der 90er Jahre, als die Lichterkettenzeit losging und man sich gegen Rechtsextremismus deutlich positioniert hat, auch in Buchen.
In den 80ern würde ich sagen, absolut von mir, ich war unpolitisch, also was Quatsch ist. DDR-Kindheit war durchdrängt von Politik. Aber jetzt im Nachhinein frustriert mich das mit diesem unpolitisch. Ich schäme mich tatsächlich dafür, dass ich Dinge so wenig hinterfragt habe damals.
Also bis dahin, bis Anfang der 90er, haben wir auch wenig hinterfragt. Da ging es eigentlich wirklich immer nur um die kleine Gemeinschaft, innerhalb derer wir uns, meine Freunde und ich, uns aufgebäumt haben.
Da war ich schon immer so ein bisschen der bunte Vogel. Wurde da natürlich halt auch belächelt, weil man ist dann einfach aus der Reihe getanzt. Meine Haare waren lang, so pagenmäßig. Und
ich hatte früher lange Haare, hatte Ohrringe, war vielleicht jetzt optisch nicht so der Bilderbuchministrant. Da ist schon Druck aufgekommen aufgrund der Tatsache, dass ich halt vielleicht jetzt nicht so in das Raster reinpasse.
Was war denn eigentlich dieses Raster genau in Buchen?
Ja, das war uns selbst oft gar nicht so klar.
Im Westen gab es ja die Grenzen waren nicht offiziell, die waren nicht kommuniziert, die waren halt einfach unter der Decke und denen hattest du zu folgen.
Also das würde ich auch so sehen, wie Manja das gerade erzählt hat. Es gab so ungeschriebene Gesetze, es gab Verhaltenscodes, die natürlich was mit dem katholischen Background zu tun hatten, aber eben nicht nur. Also wer nicht ordentlich aussah, wo es zu Hause nicht ganz so gelaufen ist, weil die Eltern vielleicht getrennt waren, wenn es das überhaupt gab, oder sogar mal jemand alleinerziehend, huch, das war auf irgendeine Art und Weise unpassend. Und was auch klar war, dass ich oder ich sag einfach nochmal wir über vieles auch als Kinder nicht so richtig reden durften offiziell. Also natürlich klar, wie das damals war, wen die Eltern gewählt haben oder ob es zu Hause Streit gab, über Geld wurde nicht gerne gesprochen. Da hieß es auf jeden Fall immer, das bleibt hier bei uns in der Familie. Und es geht nicht nach außen.
Ich will auch nicht, dass es einer sieht und ich will es nicht, dass es einer beurteilt und ich will es nicht, dass es einer in meine Familie trägt und erzählt, oh, die macht jetzt gerade wieder das. Das fand ich so das Schlimmste.
Ja, total ähnlich bei uns in Gardebusch. Da hieß es, dass wir gestern Wetten, das gesehen haben, das kannst du gern mit deinen Freunden besprechen, denen erzählen, aber auf gar keinen Fall erzählst du das in der Schule.
Ja, wenn man das jetzt vergleichen möchte, dann gibt es schon, auch wenn es unterschiedliche Konsequenzen hat, da kommen wir gleich auch noch drauf, Sprachregelungen auch in Buchen.
Was ist denn bei euch passiert, wenn da jemand sich nicht dran gehalten hat, wenn jemand nicht mitgemacht hat?
Ja, wie gesagt, konsequenzlos war es eigentlich, wenn man die Fakten anguckt. Aber klar, das diffuse Gefühl war, du gehörst nicht dazu oder irgendwas, du bist anders.
Und dann versucht man da irgendwie so zwangsmäßig irgendwie diesen Style so mitzufahren, wie die halt so sind und dieselben Themen zu sagen und bla bla und es funktioniert halt nicht, ne? Und irgendwann stellt man halt fest, das ist mir zu eingefahren, das ist mir viel zu rigide, das bin ich nicht. Ich glaube, dass die Ausgrenzung bei uns nicht so krass war. Bestimmt nicht. Aber es gab ganz klar, wie überall, es gab ein Die und Wir. Wenn ich an Freunde denke, die ihre Geschichten erzählen aus ihrer Jugend in der DDR, dann kann man da schon von Diskriminierung auch sprechen, ne? Und die hatten massive Nachteile und das gab es bei uns nicht. Also ganz, ganz sicher nicht.
Seine Kleidung ist extravagant. Ihn hätte ich wieder erkannt.
Ich saß in der Schule, es war ein Mittwoch, wir hatten ein FDJ-Hemd zu tragen. Ich trug sogar FDJ-Hemd, aber habe auch mein Kreuz, obwohl ich nie zur Kirche gegangen bin. Einfach als Zeichen des Protestes und des New Wave über dem FDJ-Hemd getragen. Und 10 Minuten, nachdem die Stunde angefangen hat, stand auf einmal die Direktorin in der Klasse, schaute zu mir und sagte nur, Holger, sofort in mein Büro.
Holger, Jahrgang 1972, aus Gardebusch. Pionier, FDJler und Punk.
Du durftest also nicht einfach deine Weltanschauung mit dem Staat verknüpfen, sondern nur den Staat durftest du nach außen präsentieren, nicht dich selbst.
Wie hast du dir damals gedacht, wie deine Zukunft werden würde?
Ganz grau. Meine Zukunft war diktiert. Ich wollte Tontechniker werden. Da wurde mir aber sehr früh klar gemacht, das wirst du nicht. Du wirst nicht studieren. Die Partei kam zu mir, hat mich dazu verdonnert, zur Armee zu gehen. 10 Jahre vorgesehen war ich als Mechaniker auf einem Schnellboot im Maschinenraum, also schön weit weg von der Zivilgesellschaft.
So, und jetzt sind wir dann doch an einer echten Grenze angekommen.
Ja, und an einer, bei der wir wussten, dass wir auf sie stoßen würden. Also das Ausscheren oder das Abweichen hatte natürlich unterschiedliche Folgen. Also im Westen hat man Freunde verloren, war vielleicht isoliert, aber es gab natürlich immer die Option, woanders hinzugehen, in eine größere Stadt zum Beispiel.
Ja, im Osten hätte das nicht so viel genützt. Also man konnte natürlich nach Ost-Berlin oder Leipzig ziehen, aber alle, die sich nicht anpassen wollten, denen ist es auch in den Großstädten zu eng geworden irgendwann natürlich. Und im schlimmsten Fall landeten die im Knast.
Dass es dann anders gekommen ist und ich dann auf einmal die Welt sehen konnte und das machen konnte, was ich möchte, damit hätte ich nie gerechnet. Beautiful girl, lovely dress,
high school smiles, oh yes. 1989. 125.000 Ausreiseanträge bis Juli. Im August fliehen hunderte DDR-Bürger in die westdeutschen Botschaften in Ost-Berlin, Prag und Budapest. Anfang September erlaubt Ungarn allen DDR-Bürgern die Ausreise in ein Land ihrer Wahl. Bis Monatsende fliehen 30.000 in den Westen. Am 7. Oktober feiert die DDR-Staatsführung den 40. Jahrestag der DDR. Einen Monat später fällt die Mauer.
Tja. Und auf einmal haben wir nicht mehr links und rechts der Grenze gelebt. Hinter dem eisernen Vorhang ich und in der Freiheit du.
Auf einmal haben wir im gleichen Land gelebt. Auch wir beide, das wussten wir damals natürlich überhaupt noch nicht. Wir kannten uns noch gar nicht, aber mit den gleichen Regeln und Gesetzen und Normen. Wobei, klar, ich kann aus der westdeutschen Perspektive sagen, dass sich in der Hinsicht für uns gar nicht viel geändert hat.
Und für die Ossis eigentlich alles. Aber im Positiven, also wir hatten natürlich auf einmal Möglichkeiten, die wir in der DDR auch niemals nur eine Sekunde überhaupt in Erwägung gezogen hätten. Und auf der anderen Seite, eher negativ, haben wir natürlich total gefremdelt. Also ich auf jeden Fall. Diese ganzen Verhaltenscodes, von denen du gerade erzählt hast, die mussten wir ja erstmal für uns ganz neu entschlüsseln überhaupt.
Ja, und parallel, aber abseits von diesen Neuerungen standen wir ja alle wiederum, weil wir eben so alt waren, wie wir alt waren, vor der gleichen Frage. Also, was machen wir denn jetzt eigentlich? Wohin gehen wir? Was tun wir mit unserem Leben? Welche Möglichkeiten stellen sich denn außerhalb des Odenwalds und außerhalb Gardebuschs?
Wo will man hin genau? Was ist einem wichtig? Welche Zugeständnisse macht man für Karriere, Familie und so weiter? Und welche Grenzen wird man einfach nicht mehr akzeptieren?
Und dein Weg, Lydia, also Abi in Gardebusch, ist klar. Welche Station dann?
Dann war ich in Lübeck in der Lehre gleich nach dem Abitur. Dann habe ich in Berlin studiert und seither lebe ich hier. Und du warst in Hamburg, weiß ich,
ja,
zum Studieren und dann?
Ja, dann war ich kurz mal noch ein Jahr in Spanien und dann ging es nach Berlin. Und seitdem bin ich genauso wie du auch hier.
Jetzt sind wir hier.
Sie hörten Lydia Heller und Christine Watti mit dem Feature »So verschieden waren wir nicht, Ost und West« über das Aufwachsen in zwei Systemen. Es sprachen Max Urlacher und die beiden Autorinnen. Ton Thomas Manajan, Regie Friederike Wigger, Redaktion Jana Wuttke.